Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Shoppen, bis es wehtut. Kaufsucht ist unser Thema bei Ab 21. Ab 21 Reporter Yannick Hannebohn hat beispielsweise Sissy getroffen. Eine YouTuberin, die kaufsüchtig war. Genau wie eine Suchtberaterin, die es selbst erwischt hat, die Yannick zwar davon erzählen wollte, aber ihren Namen lieber nicht verrät. Patrick Trotzke forscht zum Thema Kaufsucht an der Uni Duisburg-Essen. Er sagt, Kaufsucht ist unterforscht. Und Fabian Spielberger ist Geschäftsführer der Schnäppchen-Plattform MyDeals. Er behauptet, obwohl Schnäppchen ihr Geschäftsmodell sind, spielt Kaufsucht keine große Rolle. Ab 21, euer Podcast. Mein Name ist Utz Dräger. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Immer neuen Scheiß kaufen, die neue Playstation, das neue Kleid oder gerne auch einen alten Vintage-Drahtesel, wer es mag. Unser Leben soll perfekt sein. Und ja, wir wollen uns mit perfekten Dingen, mit den passenden Dingen umgeben. Das suggeriert uns auch die Werbung, dass wir das tun sollten. Und viele von uns, die fallen da auch schön geradewegs drauf rein. Shopping ist auch, muss man sagen, ganz allgemein eine legitime Freizeitbeschäftigung. Die kann man sich sogar ins Tinder-Profil schreiben. Und Versandhäuser kreieren ganze Feiertage, an denen Schnäppchen geschlagen werden können, bis die EC-Karte brennt. Man kann da tatsächlich mehrfach die Sinnfrage stellen, aber schlimmer noch ist, dass manche sich überhaupt nicht zügeln können, was das alles angeht. Sie sind wie angezogen von den Preisen, Produkten und der Vorstellung, sie alle zu besitzen. Sie werden oder sie sind süchtig. Bei mir im Studio ist Yannick Hannebohn, Ab 21 Reporter. Yannick, du hast zum Thema Kaufsucht recherchiert. Was ist denn Kaufsucht?
Ja, hi Utz. Kaufsucht ist erstmal ein Phänomen, das gibt es schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Zumindest wurde es damals von einem deutschen Psychiater beschrieben. Aber über die Zeit jetzt hinweg hat die Forschung die Kaufsucht so ein bisschen vernachlässigt. Und jetzt haben sie gemerkt, ah ja, stimmt, Kaufsucht. Was ist das eigentlich? Wir wissen eigentlich viel zu wenig darüber.
Ja, das ist gerade ein sehr heiß debattiertes Thema. Sie sind genau am Puls der Zeit.
Das hat mir Patrick Trotzke von der Universität Duisburg-Essen gesagt. Der ist einer der wenigen ausgewiesenen Kaufsuchtforscher in Deutschland. Und er hat mir auch gesagt, die Kaufsucht ist eben unterforscht. Und das liegt eben auch daran, dass die Kaufsucht eigentlich noch gar keine offizielle Sucht ist.
Unsere ersten Studienergebnisse weisen in die Richtung, dass wir große Überschneidungen haben zwischen Substanzabhängigkeiten und eben dem pathologischen Kaufen. Aber um da eine definitive Aussage treffen zu können, müsste viel mehr aktive Forschung geben, die das auch so bestätigt, so das, was wir eben gefunden haben.
Also es ist so ein bisschen in der Forschung gerade drin, die Studien werden gemacht und aktuell geht Trotzke davon aus, dass es sich wahrscheinlich schon beim krankhaften Kaufen um eine Sucht handelt.
Aber wann beginnt denn jetzt qua Definition kaufsüchtig? Das ist ja sicher nicht jeder, der häufiger mal shoppen geht.
Nee, gar nicht. Das ist eine wichtige Frage. Als kaufsüchtig wird nicht jeder bezeichnet, der jetzt ganz viel einkauft. Man muss ein schädliches Verhalten haben und man muss unter dem Kaufverhalten leiden, egal ob es jetzt psychisch ist oder finanziell. Mhm. Viele Süchtige verdrängen mit dem Kaufen auch die negativen Gefühle, die sie haben. Das Dopamin wird ausgeschüttet, es wirkt so ein bisschen wie eine Droge. Mhm. Damit kann man auch zum Beispiel Liegengelassenes aus der Vergangenheit verarbeiten, aber die Droge wirkt halt nicht lange. Anders als letzte Woche beim Crystal Meth Kaufsucht, du kaufst das Ding und eigentlich schon beim Heraustragen von der Sache und beim Zuhause ankommen ist der Effekt verpufft. Mhm. Das Interessante, was ich gemerkt habe während meiner Recherche, ist, dass auch viele Kaufsüchtige beschreiben, dass sie extreme Schamgefühle haben. Es war sehr, sehr schwer, Leute zu finden, die offen gesagt haben, ich bin kaufsüchtig oder ich war kaufsüchtig, einfach weil es so eine harte Scham ist. Und auch noch interessant ist, dass gerade in den Selbsthilfegruppen man bisher immer ältere Menschen angetroffen hat.
Allerdings hat sich das in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Wir haben in den Selbsthilfegruppen und auch in den Therapiegruppen in Deutschland schon mehr und mehr jüngere Leute. Und das ist auch ein Befund, den wir aus diesen bevölkerungsrepräsentativen Studien kennen, dass je jünger Menschen sind, desto mehr gibt es so einen Zusammenhang zum pathologischen Kaufen. Also junge Leute sind schon, wir nennen das vulnerabler, eben anfälliger.
Und gibt es dazu auch eine Erklärung, woran liegt das?
Also ganz sicher kann man es nicht sagen, weil dieses pathologische Kaufen, also dieses zwanghafte, krankhafte Kaufen eben noch nicht ganz fertig definiert ist. Man kann sagen, dass Werbung subversiver wird. Also wir wissen das ja, im Online wird uns jetzt personalisiert Werbung ausgespielt. Das kann ein Grund sein.
Ja.
Und Es gab letztens zum Beispiel auch eine Studie, die gesagt hat, dass über die Hälfte der zwischen 14 und 29-Jährigen Werbung auf sozialen Netzwerken gar nicht richtig erkennt.
Nicht erkennt.
Mhm, genau. Also es gibt ja diese Advertorials, heißen die, glaube ich.
Ja.
Artikel, die aussehen wie Artikel, sind aber eigentlich Werbung. Die werden ganz, ganz schwer erkannt. Das könnte auch ein Grund sein. Im Grunde ist Werbung natürlich nicht nur daran schuld, dass jemand kaufsüchtig wird, aber einfacher macht sie jetzt das Leben für Suchtgefährdete auch nicht. Zumal sich Werbung ja auch verändert. Vor 8 Jahren gab es einen großen Umbruch. Auf YouTube wurden auf einmal diese Hauls, diese Videos, wo Menschen Produkte in die Kamera halten und dann so sagen, oh, guck mal, was ich hier gekauft habe. Die wurden total bekannt. Und eine, die das gemacht hat, die heißt Sissy und die habe ich gesprochen und Sissy war selber kaufsüchtig.
Ja, wenn wir da losgefahren sind, dann war natürlich schon so die Aufregung im Magen und so ein Rücken hoch und dann war das einfach so, oh, gleich geht's los und dann die Tür auf und dann bin ich sofort los, systematisch. Ich hatte auch immer ein System, wo fange ich an, wie laufe ich die Reihen ab, damit ich nichts verpasse, wo sind die beliebtesten Sachen, damit ich die zuerst angucke, bevor die anderen die Sachen sehen. Und das war, ja, weil es gab die Teile da ja zum Beispiel auch manchmal nur ein, zweimal und da musste man dann schnell sein.
Also Sissy ist Grafikdesignerin eigentlich, sie hat Film und Drehbuch studiert und seit 2009 ist sie eben auf YouTube und da war sie längst kaufsüchtig.
Was war der Hintergrund von Sissy? Wie hat das alles bei ihr angefangen?
Einfach in der Schulzeit war das. Da hat Sissy nämlich einfach extrem Lust darauf gehabt, viele Klamotten zu besitzen. Qualität egal, Hauptsache es passt. Mit dem Mantra ist sie losgezogen.
Ich bin einfach regelmäßig, ich würde sagen, jede Woche ein, zwei Mal in die Stadt gegangen und habe halt dann in allen Geschäften alles durchgeschaut und auch mal geguckt, was es Neues gibt. Ich wusste mit der Zeit dann auch besser teilweise als die Verkäufer, wo was gerade ist. Und ja, wenn ich was Neues entdeckt habe, was in irgendeine dieser Richtungen gepasst hat, was ich mir so vorgestellt habe, habe ich es halt anprobiert. Und wenn es gepasst hat, habe ich es meistens auch gekauft. Also egal, ob es mir jetzt an mir gefallen hat oder nicht.
Egal, ob gefallen oder nicht.
Mhm, einfach gekauft. Besonderer Einkaufstag ist nämlich damals der Freitag gewesen für sie. Wenn die Schule aus ist, ist sie schnurstracks ins Outlet-Center gefahren, in die Läden eingefallen wie so ein Spürhund und hat dann Angebote gesucht.
Ich habe sehr günstig im eingekauft. Ich war immer auf Schnäppchenjagd und für 30 Euro hatte ich dann trotzdem 20 Teile manchmal. Das war wirklich sehr, sehr billig. Ich habe nicht drauf geachtet, wo kommt es her, wer hat es hergestellt, was ist das für eine Qualität. Mit der Zeit habe ich dann auf Baumwolle geachtet, aber auch selbst das kriegt man ja zu unfassbar billigen Preisen, natürlich auch zu entsprechenden Bedingungen. Und das war mir alles damals gar nicht bewusst.
Aber 30, das hieße ja, dass Dinge einfach 1 Euro gekostet haben.
Genau, also die Jeans haben da teilweise 2 Euro gekostet und da sind meine Augen einfach übergequollen. So.
Puh, dass sie da einfach so drauf losshoppt, total unkritisch in Massen und auch so Billo-Schrott, das ist ja schon mal ein Problem, aber vielleicht für sie persönlich jetzt mal kein großes. Immerhin, so wirkt es zumindest für mich, hat sie sich dabei nicht großartig verschuldet.
Genau, das ist genau die Frage, so, die man sich auch stellen sollte bei der Kaufsucht. Was ist die Schädigung? Ich war bei einem Therapeuten, Dr. Palmowski hier aus Berlin, der hat mir das auch so bestätigt. Für ihn ist Kaufsucht nämlich erstmal nicht die richtig treffende Beschreibung für das Problem, mit dem viele Menschen zu ihm kommen.
Ja, da würde ich gerne wissen wollen, was wird gekauft, zu welchem Preis wird das gekauft und wer kauft das, wofür? Das müsste man konkret abklären. Also, ich hatte vor einiger Zeit die Fragestellung, ist es nicht total krankhaft, wenn eine Frau ein paar Schuhe in der Woche kauft? Ja, weiß ich nicht.
Würde ich jetzt sagen, ist okay.
Ja, kann man sagen, ist okay. Es ist ein Problem, wenn dann kein Geld mehr da ist für das Frühstück der Kinder zum Beispiel. Dann ist es ein Problem. Oder wenn es auf die Kreditkarte des Ehemannes ist. Und der davon nichts weiß, das sind Dinge, die man konkret klären müsste.
Okay, verstehe.
Und bei Sissy gab es aber ein konkretes Problem, und zwar die Anhäufung von unfassbar vielen Klamotten. Sissy hatte 3 proppevolle Kleiderschränke und fing zusätzlich an zu YouTuben. Und als sie dann mit dem YouTube erfolgreich wurde, haben ihr Firmen noch mehr Zeug zugeschickt. Und es wurde immer voller und voller bei ihr. Sie hat angefangen zu quetschen und all so ein Zeug. Es hat so ein richtig unwohles Gefühl bei ihr ausgelöst. Und das hatte sie eigentlich ganz gut im Griff, bis zu diesem einen Tag.
Und an einem Tag habe ich tatsächlich ein 10-Kilo-Paket bekommen, ungefragt von einer Firma, die mir Unmengen an Shampoo, Spülung und Haarspray, ich hatte 5 Flaschen Haarspray in dem Paket und ich benutze halt nicht mal Haarspray. Dann habe ich dieses Paket geöffnet und dachte mir so, oh mein Gott, was soll ich jetzt damit schon wieder alles anfangen, weil meine Familie war schon bedient, weil ich denen ja immer wieder Sachen gegeben habe, weil das war ja nicht das einzige PR-Sample-Paket, was ich da zu der Zeit immer erhalten habe. Und ja, mir ist einfach der Kopf geplatzt, ich wusste nicht mehr, wohin mit all dem Zeug.
Es klingt aber auch wirklich fast schon ein bisschen an, widerlich, so ein 10 Kilo, ungefragt 10 Kilo Schrott, bitteschön. Und wie ist sie da rausgekommen?
Sie hat dann die Firmen angeschrieben, dass sie ihr bloß nichts mehr schicken. Und das hat dann auch geklappt. Und jetzt kriegt sie nur noch von ganz bestimmten ausgewählten Firmen ab und zu ein Paket. Und zusätzlich hat sie dann angefangen auszumisten. So ist sie dann Stück für Stück aus ihrer Kaufsucht rausgekommen. Aber es hat schon eine Weile gedauert.
Was lässt sich denn generell sagen? Wie kommt man aus so einer Kaufsucht raus?
Auch eine gute Frage. Dazu könnten wir jetzt noch eine Pädagogin hören. Die hat mir nämlich ihre Techniken beschrieben, wie sie mit der Kaufsucht umgeht. Sie leitet 2 Einrichtungen, aber ich kann dir leider nicht sagen, wie sie heißt, weil sie es vorzieht, nicht mit dem Namen im Radio genannt zu werden. Sie ist selbst kaufsüchtig.
Selber kaufsüchtig. Wie findet man so jemanden?
Ich habe sie übers Internet gefunden. Die 28-Jährige, die anonym bleiben möchte, hat einen Blog, in dem sie von ihrer Kaufsucht schreibt. Ich habe sie angeschrieben und wir kamen dann ins Gespräch. Sie wächst in Polen auf. Damals, ihre Familie hat kein Auto, sehr, sehr ärmliche Verhältnisse. Und in der Schule wird sie gehänselt. Ihre Noten sind gut und deswegen darf sie auch auf die Uni. Erst studiert sie Lehramt in Warschau und dann kommt sie nach Deutschland, um Pädagogik weiter zu studieren. Und hier in Deutschland tritt sie in eine neue Welt.
Ich glaube, im November bin ich nach Deutschland gekommen und dann im Winter habe ich halt diesen Ausverkauf erlebt. Und ja, das war für mich auch so, oh Gott, da kosten die T-Shirts gerade mal 1 Euro oder so. Und das haben bei uns nicht mal in Secondhand gekostet, also umgerechnet. Und das neu mit Etikett. Und ja, da weiß ich auch, da habe ich auch ganz große Tüten nach Hause mitgenommen. Mit Sachen, die ich eigentlich dann wahrscheinlich nicht mehr angezogen habe.
Riesige Tüten also, die ihr das Gefühl von Sicherheit gegeben haben. Und weil sie in ihrer Heimat in Polen so oft zurückstecken musste, wegen der miesen Bezahlung, weil sie wenig dafür übrig hat, was sie sich eigentlich gerne leisten möchte, hat sie hier umso mehr die ganze Chose entdeckt. H&M zum Beispiel, das hat sie völlig überwältigt.
Da gibt es ja auch immer ziemlich viel niedrigpreisig.
Niedrigpreisig, absolut. Und was jetzt interessant bei ihr ist, dass sie eben selber Pädagogin ist. Das heißt, sie konnte sich selber ganz gut beobachten in ihrem Kaufverhalten und ihre Schlüsse ziehen. Und deswegen habe ich sie auch gefragt, was sie aus ihrer Sucht gelernt hat.
Eine sehr, sehr wichtige Sache, die ich gelernt habe, ist dazu zu stehen, weil viele sagen dann, nein, ich bin ja überhaupt nicht kaufsüchtig oder sowas oder nein, alle anderen kaufen viel. Ich weiß, dass ich viel kaufe und klar, ein bisschen Schamgefühl ist ja auch da, aber das macht meine Person aus und ich bin halt kaufsüchtig und wenn ich mir überlege, was ich alles erlebt habe und so, das sind einfach die Folgen. Ich kann noch so klar denken, dass ich die Sachen zurückbringe oder wiederverkaufe oder irgendwas anderes mache, dass ich diese Schulden nicht habe und auch nicht so starke Schuldgefühle.
Also für sie ist der Weg, aus dem Teufelskreis zu entkommen, die Dinge zu verkaufen. Weil dieser Teufelskreis ist ja zu toxisch, weil immer, wenn sie sich schlecht gefühlt hat, ist sie einkaufen gegangen, hat sich dann wieder schlecht gefühlt und ist wieder einkaufen gegangen.
Um das zu kompensieren letztendlich.
Genau, ja.
Und es ist sicherlich wahrscheinlich echt schwierig, damit umzugehen, wenn man da erstmal drinsteckt. Wie viele Kaufsüchtige gibt es denn in Deutschland?
Also es gibt die hochgerechneten Zahlen, die gehen so von 4 Millionen in Deutschland aus, was eine ganze Menge ist, so klingt es auf jeden Fall. Mhm. Der Forscher, mit dem ich am Anfang gesprochen habe, Dr. Trotzke, der findet die Zahl auch etwas zu groß, aber man kann es eben nicht ganz genau sagen, weil Kaufsucht, wie anfangs erwähnt, noch nicht vollständig ausdefiniert ist.
Spielt denn da der Onlinehandel da auch eine Rolle? Weil 4 Millionen ist ja schon echt eine Hausmarke.
Genau, und um das zu beantworten, habe ich noch einen letzten Gesprächspartner heute Abend, Fabian Spielberger von der Website mydeals.de.
Der Onlinehandel hat sich brutal verändert. damals, wo ich angefangen habe, genau, da waren eigentlich hauptsächlich nur Computershops online. Also Mode hast du noch nicht, konntest du online kaufen, aber hast du nicht so viel online gekauft. Zalando gab es damals gar nicht.
Online-Käufe senken die Schranke nämlich zum Kaufen natürlich enorm. Wir kennen das nicht nur, dass es wie bei den Katalogkäufen, dem Internet-Shopping von früher, dass man da auf Rechnung bestellen kann. Es gibt natürlich auch eine unbegrenzte Auswahl. Es gibt Techniken wie personalisierte Werbung und teilweise Anzeigen, die uns dazu bringen, schneller zu kaufen. Etwa weil vermeintlich noch 10 andere gerade das gleiche Produkt ansehen. Ja, das Ganze ist auch ein Grund, warum ich Fabian Spielberger getroffen habe. Bei ihm bin ich ins Büro gegangen. Er leitet mydeals.de, einer der größten deutschen Schnäppchenplattformen weltweit. Seine Redaktion und User im Internet suchen für ihn und für alle anderen User jeden Tag günstige Angebote raus und posten die dann in Kategorien sortiert auf der Webseite.
Da habe ich, glaube ich, schon mal von gehört.
Genau. Schnäppchenjagd an sich kann auch süchtig machen. Ein paar Hinweise habe ich auf mydeals.de auch gefunden. Ein paar der User posten nämlich, wenn sie zum Beispiel wütend werden, wenn es zu Ostern keine guten Angebote gibt. Einer schreibt zum Beispiel, Zitat, ich habe es rausgesucht: "Ich brauche jetzt verdammt nochmal ein Knallerangebot. Ich komme mir vor wie auf Entzug." Andere befürchten dann wiederum bei guten Angeboten, dass sie nicht widerstehen können und ja, ihr Geld zu schnell auf den Kopf hauen.
Woran liegt das? An der Seite selbst? Provoziert ihr das?
Also Spielberger hat mir das so erklärt. Manche gehen auf mydeals, um gezielt nach Dingen zu suchen, die sie sich sowieso schon kaufen wollten. Das ist okay, aber viele bleiben dann auch bei den Angeboten, bei den guten Angeboten hängen und kaufen Dinge, die sie vielleicht gar nicht haben wollten. Die Differenz zum Vergleichspreis ist ja der ultimative Anreiz für einen Schnäppchenjäger. Also da gibt es eine günstige Wetterstation, ein Welt am Sonntag-Abo, ein Vertrag für mobiles Internet. Das sind alles Sachen, die kann man sich gönnen, aber sind jetzt nicht unbedingt lebensnotwendig, würde ich sagen. Wichtiger ist das Gefühl, dass man was gespart hat.
Obwohl man ja am Ende dann auch noch Geld ausgibt.
Der auslösende Grund ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Belohnung oder die Freude sozusagen. Ah, jetzt kriege ich was Neues und hab das. Und ich meine, das Gefühl kennt wahrscheinlich jeder, wenn er sich mal auf irgendwas gefreut hat und dann das Gerät auszupacken sozusagen. Oder kann ja auch Kleidung oder eine Reise sein. Ich wollte schon immer mal in die USA. Wenn man das mit allem macht, dann gaukelt man sich das natürlich eigentlich nur vor. Idealerweise kommt man dann irgendwie auch wieder auf den Boden der Vernunft und merkt halt, okay, ich hätte es zwar gerne, aber ich brauche es nicht unbedingt. Und ich sag mal so, meistens merkt man das erst nach einer Weile.
Aber man merkt, also sind nicht alle kaufsüchtig, die auf diese Seite gehen. Aber ich habe mich dann schon irgendwie gefragt, sind Schnäppchen und billige Produkte jetzt gefährlich? Oder wären zum Beispiel Hinweise vor dem Kauf, wie brauche ich das wirklich, hilfreich, um mögliche Kaufsucht einzudämmen? Dr. Trotzke von der Uni Duisburg, mit dem ich am Anfang gesprochen habe, hat mir gesagt, dass er solche Hinweise eigentlich nicht befürworten würde, weil Kaufen an sich ja erstmal nicht wie Zigaretten oder wie Alkohol sind, also nicht direkt gesundheitsschädlich, sondern nur die Übertreibung vom Kaufen ist ja schädlich. Und die Händler und die Webseitenbetreiber haben das Thema gar nicht auf dem Schirm gehabt bisher, weil sie natürlich auch Geld mit Werbung verdienen.
Obwohl wir jeden Tag nichts anderes machen, sind wir damit trotzdem nicht so wahnsinnig konfrontiert, muss ich gestehen. Also aber auch natürlich, weil wir eben versuchen, schlauer zu sein als der Rest, als mydealser, das System zu schlagen, mehr oder minder. Aber natürlich gibt es auch andere Leute, die da vielleicht der Versuchung nicht widerstehen können oder so.
Wie sieht denn jetzt ein guter Umgang damit aus?
Also wenn wir uns darauf einigen können, dass wir alle für unser Handeln selber verantwortlich sind und wir alle wollen, dass wir auch gesund bleiben, sollten wir gemeinsam darüber nachdenken, wie wir uns gegenseitig darauf aufmerksam machen können, ob wir das wirklich brauchen, was wir da kaufen. Mit dem Wissen eben, dass Überkonsum nachhaltig schaden kann.
Ich glaube, wenn man mir damals schon gewisse Dokus gezeigt hätte und mir erklärt hätte, warum der Preis so billig ist, ich glaube schon, dass das was verändert hätte. Oder auch das Thema Tierversuche wäre das für mich schon präsent gewesen, hätte ich auch schon anders drüber nachgedacht. Oder dass giftige Stoffe oder hormonell wirksame Stoffe in Kosmetik sind. Wenn mir die Dinge bewusst gewesen wären, hätte ich da wahrscheinlich viel mehr Angst davor gehabt und Respekt. Und das hätte schon was verändern können. Aber es wäre jetzt utopisch zu sagen, natürlich, dann wäre ich nie der Kaufsucht verfallen. Das weiß ich einfach nicht. Vielleicht hätte ich dann was anderes gefunden, was ich mir in Massen zugelegt hätte.
Und aufklären können eben nicht nur diese Dokus, von denen Sissy jetzt spricht, sondern eben auch die Händler und auch die Preisvergleichsseiten, finde ich. weil für einen verantwortungsvollen Konsum zu werben, bedeutet im Umkehrschluss ja eigentlich auch wieder Verantwortung zu zeigen. Und das ist ja dann auch wieder Werbung.
Auch wieder in der Werbung.
Genau, ja.
Danke, Yannick, für deinen Beitrag heute Kaufsucht. Wie geht's weiter mit der Suchtserie hier bei Ab21 in der nächsten Woche?
Nächste Woche treffen wir Jakob. Sie hatten sozusagen, deine Eltern oder dein Vater hatte das Internet gesperrt?
Genau, also er hatte halt entweder die Möglichkeit, wirklich den Router abzusperren vom LAN oder halt das über die Fritzbox zu regeln, halt Kindersperre. Und halt konnte ich halt beides gewissermaßen umgehen dann. Aber er hat es halt immer rausgefunden. Als Beispiel, ich hatte einen Keylogger auf seinem PC installiert. Ja, halt schon etwas kriminell. Ich wusste damals nicht, dass es so kriminell ist. Ich glaube, das war, als ich 12 Jahre alt war. Gab wieder Stress. Und das hat sich dann halt ziemlich viele Jahre lang hingezogen.
Jakob war mal videospielsüchtig. Und was er da erlebt hat, das lässt sich auch ganz gut erzählen.
Okay, sehr spannend. Nächste Woche also der dritte Teil unserer Suchtserie. Vielen Dank, Yannick.
Bitte.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Hannover. Der Einsatz einer selbsternannten Elfenbeauftragten an der unfallträchtigen Autobahn 2 in Niedersachsen ist aus Sicht des Bundesverkehrsministeriums kein Erfolgsmodell für ganz Deutschland. Der Bund wird Elfenbeauftragte für die Sicherheit auf deutschen Straßen erst dann einsetzen, wenn Harry Potter zum Bundeszaubereiminister berufen wird, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Im Kampf gegen die vielen Unfälle auf der Ost-West-Achse hatte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr eine selbsternannte Elfenbeauftragte mitfahren lassen. Die Frau, die nach eigenem Bekunden Kontakt zu Naturgeistern, Elementar- und Erdwesen aufnimmt, sei im Juni auf einer Kontrollfahrt mitgenommen worden. Sie habe auf der Autobahn sofort sehr traurige Energien gespürt, sagte die Elfenbeauftragte. In einigen Fällen waren es aufgebrachte Naturwesen, die rebellierten und sich ihr Stück Natur zurückholen wollten. Die Unfallzahlen könnten durch ihren Einsatz zurückgehen, beteuerte die Frau. Einige Strecken der Autobahn seien nun energetisch versiegelt. Das Verkehrsministerium in Hannover sprach sich dennoch gegen einen weiteren Einsatz der Elfenbeauftragten aus.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr. Und auf deutschlandfunknova.de.